Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Ist die Presse- und Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr? Zuletzt hat die Berichterstattung über den ermordeten US-Aktivisten und Podcaster Charlie Kirk ja zu massiven Anfeindungen und Drohungen gegenüber Journalisten geführt. ZDF-Moderatorin Dunja Hayali zieht sich deshalb von Social Media zurück, wo sie bislang sehr aktiv war. Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt will ihre Präsenz nun gerade erhöhen. Sie will die Demokratie verteidigen, die Freiheit schützen, auch auf Instagram. Woody Allen hat mit fast 90 Jahren seinen ersten Roman geschrieben, den könnte man als autobiografisch grundiert lesen, wundert sich dann aber über 0,0% Selbstkritik. Der Theatermacher Klaus Peymann brachte seinen letzten Weg so auf den Punkt.
Angst vorm Tod habe ich nicht, aber ich möchte gern halbwegs sympathisch sterben.
2 Monate nach Peymanns Tod hat das Wiener Burgtheater heute mit einem traditionellen Ritual von dem langjährigen Regisseur und Intendanten Abschied genommen. Mit dabei war auch der Entertainer Harald Schmidt.
Das erlebt man ja auch nicht oft, dass ein ehemaliger Burgtheaterdirektor, der Ehrenmitglied war, dann diese Beerdigung kriegt, mit dem ums Haus gefahren werden mittlerweile, früher war es tragen. Und dann hat das gerade so gepasst und dann dachte ich mir, da ich ja wirklich 50 Jahre lang Fan von ihm bin und war, ist das eine schöne Gelegenheit.
Es ist über 2 Monate her, dass der Theaterregisseur und Intendant Klaus Peymann am 16. Juli mit 88 Jahren gestorben ist. Und es ist eine besondere Spezialität des Wiener Burgtheaters, seine verstorbenen Ehrenmitglieder mit einem öffentlichen Ritual zu verabschieden. Allerdings nicht während der sommerlichen Spielzeitpause. Und deshalb gab es erst heute den öffentlichen Trauerzug für Peymann rund um die Burg. Mit dabei war auch der heutige Intendant des Hauses, Stefan Bach.
Er hat für Aufsehen gesorgt und hat dieses Theater sehr laut nach außen auch vertreten. Das Theater selber hat in der Gesellschaft in Österreich zu massiven Debatten geführt. Es gab Widerstand, es gab aber auch absolute Fans dieses Theaters. Das heißt, Peymann hat hier eigentlich etwas bewirkt, was man im besten Sinne eine lebendige Streitkultur nennt. Darüber hinaus hat er sehr, sehr viele damals noch junge Autoren zu Ruhm verholfen. Also Jelinek, Handke, Bernhard wären ohne Peymann gar nicht denkbar.
Und Peymann hat großartige Schauspielerinnen und Schauspieler ins Ensemble geholt, darunter Maria Happel, inzwischen Kammerschauspielerin, wie es am Burgtheater heißt. Heute hat sie eine der Trauerreden gehalten und ich konnte am frühen Abend mit ihr sprechen. Guten Abend, Frau Happel.
Guten Abend, ich grüße Sie aus Wien.
Als Klaus Peymann 2014 eine Trauerrede auf den verstorbenen Schauspieler Gerd Voss halten sollte, da hat er wohl gesagt, er habe immer wieder gedacht, wie Voss auf seinem Eisblock liege und auf diesen Tag warte. Nun hat sich das Ritual seiner eigenen Aufbahrung vorm Burgtheater wiederholt. War das ein Abschied heute ganz in Peymanns Sinn, Frau Happel?
Davon gehe ich aus, weil ich durfte ja die letzten 15 Jahre in regelmäßig bei dem Hosenkauf begleiten, den wir ja bis vor letztem Jahr gespielt haben. Das ist eben ein Stück von Thomas Bernhard mit dem Titel Klaus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Das haben wir in Berlin sehr, sehr lange gespielt. Also ich begleite es schon seit 15 Jahren und wir waren damit in Brüssel am Bodensee. Wir haben es im Akademietheater gespielt und am Schluss im Theater in der Stadt in Wien. Und da gibt es eben im Stück Klaus Peymann und Hermann Beil auf der Sulzwiese in diesem Dramolett bereits einen Nachruf von Thomas Bernhard, der ihn Peymann als Peymann sagen lässt. Und dann werde ich zum Ehrenmitglied des Burgtheaters ernannt und ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Ich bin Hofrat und Professor geworden, ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Und die letzten Jahre hat er diesen Text eigenmächtig verändert und hat gesagt, und dann werde ich im Oktober 2012 zum Ehrenmitglied des Burgtheaters ernannt werden. Ich hätte mich dagegen wehren können, aber ich habe mich nicht dagegen gewehrt. Und deshalb gehe ich davon aus, dass er sich diesen Abschied genauso oder vielleicht so nicht so, wie er heute war, weil das hätte nicht mal er sich vorstellen können, wie das heute war, aber er hat sich das gewünscht, ja.
Ja, was war das für eine Inszenierung? Ich lese von schwarzem Vorhang vom Burgtheater und lodernden Flammen.
Das ist immer so, die Feuerschalen werden draußen aufgebaut, die roten Teppiche werden durch schwarze ausgetauscht. Und an den vier Himmelsrichtungen oben auf dem Dach des Burgtheaters spielt ein Bläserorchester oder in dem Falle vier Bläserorchester in alle vier Himmelsrichtungen, wenn der Sarg noch einmal um die Burg getragen wird. Das ist die Tradition.
Getragen oder gefahren?
In dem Fall heute gefahren. Mhm. Ja, also es stand schon das Auto vom Beerdigungsinstitut bereit und er wurde gefahren. Aber der Zug der Menschen, des Publikums, die dann draußen schon warten und noch einmal das Geleit geben und die Ehre und dem Verstorbenen um die Burg folgen.
Dieses Ritual gibt es seit gut 100 Jahren am Burgtheater. Ja. Zieht das die Wiener Stadtgesellschaft an? Wer war da heute?
Weil man hat einmal in seiner Art früher schon gesagt, ach, wenn ich durch Wien gehe, da sammeln sich Menschentrauben. Heute habe ich dieses Bild erlebt. Mhm. Und zwar, es musste sogar die Straßenbahn halten, weil dieses Auto, was da irgendwie dann auf den Ring fuhr, da hat er nochmal die Straßenbahn angehalten. Es waren rundherum viele, viele Menschen, die fotografiert haben, die applaudiert haben. In dem Moment, wo dann irgendwie diese Kaiserhymne gespielt wird, in dem Moment, wo der Sarg noch einmal über diese Feststiege nach unten getragen wird, und das Publikum draußen darauf wartet und diesen wie in einer Prozession einfach hinterhergeht und währenddessen applaudiert. Und das war unglaublich.
Anschließend gab es eine Trauerfeier unter Ausschluss der Öffentlichkeit für Angehörige, Weggefährten, Ensemblemitglieder und Burgtheater, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und auch da haben Sie eine der Reden gehalten. Was war Ihnen wichtig heute? Wie haben Sie an Klaus Peimann erinnert?
Also der Festakt findet vorher statt auf der Feststiege, bevor der Sarg um die Burg getragen wird. Mhm. Ja. Von all diesen Reden, die waren sehr unterschiedlich und hatten aber trotzdem auch eine große Gemeinsamkeit. Es war lustig, es war besinnlich, es war persönlich, es war distanziert, es war kritisch, es war alles andere als das. Es war von allem etwas dabei und es war einfach eine sehr, sehr würdige Abschiedsfeier von einem Theatermacher, der in diesem Theater, in diesem Haus oder überhaupt sehr viel bewegt hat. Und viele Menschen waren unendlich bewegt.
Unter anderem hat Stefan Bachmann gesprochen, der aktuelle Intendant, Hermann Beil, Peimanns ehemaliger Chefdramaturg. Und eben auch Sie, ich möchte das nochmal fragen, weil das ist ja nicht leicht, so eine Trauerrede zu schreiben. Was war Ihnen wichtig mitzuteilen?
Ich habe mir viele Gedanken gemacht und ich habe mich letztendlich entschieden, ihm einen Abschiedsbrief zu schreiben über unsere gemeinsame Zeit. Also er hat mich ans Burgtheater geholt und ich durfte eine tolle Theaterreise mit ihm unternehmen und bin ja auch mit ihm nach Berlin gegangen, wieder zurückgegangen und habe halt aber die letzten 15 Jahre ihn beim Rosenkauf begleitet und da nicht nur den Theaterdirektor und den Regisseur, sondern plötzlich auch den Kollegen kennengelernt, der aufgeregt in der Seitengasse stand von dem Auftritt. Und das war eine unglaublich verbindende Zeit und wir kennen uns einfach 35 Jahre. Und letztendlich habe ich ihm so viel zu verdanken und ja, habe als dankbare Wegbegleiterin heute da gestanden und versucht, würdig ich es konnte, von ihm Abschied zu nehmen. Es sitzen noch alle Kolleginnen und Kollegen oder viele in der Kantine. Ich sitze da am Tisch mit Leander Hausmann und Marie Hörbiger und Harald Schmidt und vielen Menschen, die hier in allen Bereichen gearbeitet haben, weil wir uns gar nicht verabschieden wollen. Im Grunde ist es wie bei einer ganz tollen, gelungenen Premierenfeier.
Das Wiener Burgtheater hat die Tradition gewahrt und den langjährigen Regisseur und Intendanten Klaus Peimann heute mit einem Trauerritual verabschiedet. Mit dabei war die Schauspielerin Maria Happel. Herzlichen Dank, Frau Happel, dass Sie das nochmal mit uns geteilt haben.
Gerne.
In Berlin wird Klaus Peimann dann seine letzte Ruhe finden. Am kommenden Freitag wird er auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt. Und am 26. Oktober verabschiedet ihn das Berliner Ensemble noch mit einer Matinee. Demokratie verteidigen, Freiheit schützen, dafür macht sich die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt im Deutschen Bundestag stark, aber auch darüber hinaus. Vor einigen Tagen hat sie mit einem Video auf Instagram auf die hitzige Debatte reagiert, die auf die ZDF-Berichterstattung über die Ermordung des extrem rechten amerikanischen Aktivisten und Podcasters Charlie Kirk folgte. Und mit etwas Abstand wollen wir da nochmal nachhaken. Guten Abend, Frau Göring-Eckardt.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Es geht um massive Anfeindungen, Hasstiraden und Drohungen, mit denen die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali und ihr Kollege Elmar Thewissen, der das ZDF-Studio in Washington leitet, überschüttet worden sind. Dunja Hayali hat deshalb gestern angekündigt, sich von Social Media zurückzuziehen, wo sie bislang sehr aktiv war. Können Sie diesen Schritt verstehen?
Ja, verstehen kann ich ihn, dass er notwendig ist. Es ist trotzdem hochdramatisch. Wir haben eine Debatte inzwischen, die an die Seele von Journalistinnen und Journalisten geht, die ihre psychische Gesundheit infrage stellen und wo man sich fragt, wie sollen eigentlich diese Menschen noch frei und offen arbeiten können. Und da sehe ich das Hauptproblem. Das gilt für das Visum von Elmar Thewissen, das Arbeitsvisum von Elmar Thewissen. Und es gilt natürlich für viele andere, die sich jetzt schon die Frage stellen, was sage ich überhaupt noch öffentlich und was bedeutet das dann in der Praxis?
Die Moderation von Dunja Hayali, die wurde ja von ihren Gegnern als persönliche Meinung gewertet, nicht als journalistische Einordnung. Und insofern ist das ja nicht nur ein Angriff auf die Person Hayali, sondern auf die freie Berichterstattung überhaupt, oder?
Es ist ein Angriff auf die freie Berichterstattung überhaupt. Und wir haben ja nicht nur über Dunja Hayali und Herrn Thewissen diskutiert, sondern wir haben auch darüber gesprochen, tagelang jetzt inzwischen, dass der NDR eine Personalentscheidung getroffen hat. Und man hatte den Eindruck, wir reden über die falschen Fragen und viele, die die Meinungsfreiheit angeblich verteidigen oder die Meinungsvielfalt, haben sich gerade für diejenigen, die hart unter Druck stehen, eben nicht eingesetzt. Und deswegen geht es um mehr. Ich sage das mal so auch als ostdeutsche ehemalige DDR-Bürgerin. Ich musste mir auch immer überlegen, was ich wo sage. Und ich möchte unter gar keinen Umständen, dass wir in der Freiheit und der Demokratie wieder in so eine Situation kommen.
ZDF-Intendant Norbert Himmler sagt, wir müssen sagen können, was ist. Was sagt das denn über den Zustand unserer Demokratie? Also ist die vielleicht fragiler, als wir wahrhaben wollen?
Ich mache mir jedenfalls sehr große Sorgen darum. Wir müssen sagen können, was ist. Da hat er natürlich zu 100% recht. Und wir erleben gerade in Deutschland, aber wir erleben natürlich mit Blick in die USA noch sehr viel stärker, dass nicht mehr alle Menschen das Gefühl haben, dass sagen, was ist, das ist, was erwartet, erhofft und verlangt ist. Sondern, dass sich am besten Menschen klein machen, dass Shows abgesetzt werden wie in den Vereinigten Staaten, dass wir in Deutschland erleben, dass sich Menschen zurückziehen. Heute haben wir erfahren, dass Michel Friedmann, der eingeladen war nach Mecklenburg-Vorpommern, ausgeladen wird, weil ein Kommunalpolitiker sagt, das wollen wir hier lieber nicht haben, da könnte es Proteste geben. Das alles ist das Mindeste, was wir in der Demokratie haben müssen. Und deswegen mache ich mir so große Sorgen darum, dass wir eine schleichende Aushöhlung der Demokratie haben. Ich mache mir Sorgen darum, dass wir eine Gleichsetzung haben. Das haben wir vom Fraktionsvorsitzenden der Union an diesem Wochenende gehört, der so nach dem Motto verfahren ist, naja, auf der einen Seite ist es halt Cancel Culture und auf der anderen Seite eben was anderes. Und es ist doch irgendwie alles dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe, weil wenn das, was angeblich politisch richtiges Reden ist, nichts anderes bedeutet, als dass man sensibel über Menschen spricht oder über Gesetzeseinhaltungen redet und auf der anderen Seite das Reden faktisch verbietet, das sind einfach zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und das bedeutet schleichendes Aushöhlen von Demokratie.
Der ZDF-Fernsehrat hat sich als oberstes Gremium des Senders hinter Hayali und Thewissen gestellt und verurteilt jede Form von Hetze und politischen Druck, mit dem versucht werde, unabhängige und kritische Berichterstattung einzuschränken. So wurde das formuliert. Stichwort politischer Druck, Sie haben das eben auch schon angedeutet. Der ehemalige US-Botschafter Richard Grenell hat ja gefordert, Elmar Thewissen das Arbeitsvisum zu entziehen. Und das passt zu den Plänen der Trump-Regierung, die Visadauer von ausländischen Journalistinnen und Journalisten Medien stark einzuschränken. Man will Kritik unterbinden, man will unliebsame Medienschaffende leichter ausweisen können, sagt Reporter ohne Grenzen. Das ist ja wirklich eine neue Eskalationsstufe, kann man sagen, eine neue Strategie. Wie können wir uns schützen?
Also erstmal, indem sich wirklich alle hinter die Journalistinnen und Journalisten stellen und das nicht zulassen. Das bedeutet natürlich, dass die Diplomatie von Deutschland in Richtung USA, und Herr Merz hat ja ein ganz gutes Verhältnis zu Herrn Trump, jetzt losgehen muss und sagen muss, Moment mal, die Freiheit der Berichterstattung, das ist für uns was ganz Zentrales. Das gehört für uns sehr, sehr zentral dazu. Und das gilt natürlich ganz selbstverständlich auch für die Vereinigten Staaten. Und da geht es, Sie haben es gesagt, nicht nur um Herrn Thewissen, sondern es geht um eine Einschränkung für alle. Das heißt ja, ne, man kriegt ein Visum und dann kann man x Tage, und wie viele das dann im Endeffekt sein werden, wissen wir dann im Zweifelsfall ja nicht, darf man dann arbeiten und dann nicht mehr. Und das hat nichts mehr mit dem zu tun, ich sag's mal so, wofür ich mal auf die Straße gegangen bin, nämlich auch die Freiheit der Presse und die Freiheit der Berichterstattung. Und deswegen dürfen wir uns nicht klein machen, wenn wir die Demokratie hier verteidigen, dann müssen wir sie auch in Richtung der Vereinigten Staaten verteidigen und dafür sorgen, dass die freie Berichterstattung weiter möglich ist. Wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich bin sehr froh darüber. Wir haben übrigens einen, der reformfähig ist. Darüber ist jetzt viel gesprochen worden, zu Recht. Und wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch Aufsichtsgremien hat. Deswegen finde ich es auch richtig, dass dort die Dinge besprochen werden in aller Klarheit. Und wenn es Probleme gibt, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Vorschläge gibt, was auch immer, dann ist das der richtige Ort dafür und nicht eine öffentliche Debatte wie Herr Linnemann, der sagt, dann streichen wir vielleicht mal die Gelder, wenn eine Journalistin nicht mehr in einer Sendung auftritt, die eigentlich nur eine Pilotsendung war und man sich für eine andere Personalie entscheidet. Herr Weimer hat sich entsprechend eingelassen. Ich finde, wir sollten das verteidigen, was wir haben. Es ist ein Herzstück, es ist ein Kern unserer Demokratie, dass wir eine freie Presse haben und einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, Sie sprechen nochmal an die Moderation der Sendung klar. Wir haben darüber gestern Abend sehr ausführlich hier in Fazit gesprochen. In Ihrem Insta-Video, da stellen Sie sich ja jetzt ganz klar hinter die beiden ZDF-Journalisten. Welche Reaktionen haben Sie denn darauf bekommen?
Ja, kann man nachlesen oder so. Es gibt natürlich viele, die das unterstützen und die sehr deutlich machen, das sehen wir genauso. Aber es gibt eben auch offenen Hass, offene Hetze. Man muss diese beiden Worte leider verwenden. Es gibt offene Diffamierung und das hat dann eben auch damit zu tun, dass versucht wird, auf die Art und Weise wieder Menschen mundtot zu machen, die über das reden, was ist und was sie bewegt, wenn es um den Erhalt der freien Rede, der freien Berichterstattung geht. Und ich bin ja nur eine, die da dazugehört. Das haben viele andere auch erlebt.
Haben Sie denn auch schon mal überlegt, sich von Social Media zurückzuziehen? Also es ist sicher nicht ein einziger Shitstorm gewesen, den Sie schon abbekommen haben.
Also wenn ich jetzt ganz ehrlich sein soll, dann überlege ich das manchmal genau zu der Zeit, wo Sie jetzt gerade senden oder wo wir gerade miteinander sprechen, nämlich abends vorm Schlafen gehen, und denke, möchte ich das eigentlich alles noch haben? Und wenn ich morgens aufwache, denke ich, nee, ich werde mich da nicht zurückziehen, um diesen Raum auch nicht herzugeben. Trotzdem verstehe ich jede und jeden Einzelnen, die sagen, das gebe ich mir nicht. Ich mache meine Arbeit auf andere Art und Weise. Und der Rückzug von Dunja Hayali heißt ja nicht, dass sie ihre Arbeit nicht mehr macht, heißt nicht, dass sie sich als Mensch, als Demokratin zurückzieht, sondern heißt auf dieser Plattform nicht mehr. Und das bedeutet für mich, dann werden eben Leute wie ich da mehr aktiv sein müssen. Und vielleicht, wir können nicht die Lücke schließen, die Dunja Hayali dahinter lässt, in vielerlei Hinsicht nicht, aber sie eben nicht anderen überlässt. Das ist meine Haltung, auch nach vielem Überlegen, soll man überhaupt noch auf X sein, soll man sich diesen Algorithmen hingeben und allem, was damit zu tun hat. Deswegen bin ich natürlich auch auf anderen demokratischeren Plattformen unterwegs.
Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Katrin Göring-Eckardt tritt auch auf Social Media dafür ein, unsere Freiheit zu schützen. Und dazu gehört eben explizit die Meinungs- und Pressefreiheit. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Göring-Eckardt.
Ich bedanke mich auch. Ade und alles Gute.
Und wir gucken noch kurz in die USA. Am späten Abend wurde gemeldet, dass die Talkshow des Comedian Jimmy Kimmel Live ab morgen Dienstag wieder on air stattfinden wird. Die Late-Night-Show war nach Bemerkungen Kimmels zur Ermordung von Charlie Kirk ja auf Druck von Donald Trump aus dem Programm genommen worden. Reinhard Spiegelhauer.
Nach Medienberichten hat es in den vergangenen Tagen intensive Gespräche mit Jimmy Kimmel gegeben. Mit dem Ergebnis, so berichten zahlreiche Medien, die Show am Dienstag wieder aufzunehmen. Ob und welche Verabredungen es zu den künftigen Inhalten der Show gibt, ist bislang nicht bekannt. Rechtskonservative Kreise und der Chef der Medienaufsicht, Brandon Carr, hatten in den vergangenen Tagen wiederholt eine öffentliche Entschuldigung des Talkmasters verlangt. Dass es eine solche geben wird, scheint allerdings äußerst unwahrscheinlich. Jimmy Kimmel hatte sich am vergangenen Mittwoch bereits geweigert, seine umstrittene Äußerung von Anfang der Woche zurückzunehmen, woraufhin Disney die Show absetzte. Nach Medienberichten wird das Fernsehnetzwerk ABC Jimmy Kimmel Live ab Dienstag wieder produzieren. Ob alle Fernsehstationen von Vertragspartnern die Show auch ausstrahlen, ist unklar. Tatsächlich hatte einer der wichtigsten Abnehmer, die Nexstar Media Group, als erste angekündigt, Jimmy Kimmel Live nicht mehr auszustrahlen. Vorausgegangen waren deutliche Drohungen vom Chef der Aufsichtsbehörde, Brandon Carr, dass Fernsehstationen in Zukunft Bußgelder drohen könnten oder ihnen die Lizenz entzogen werden könnte. Carr räumte allerdings ein, dass darüber am Ende wahrscheinlich Gerichte entscheiden müssten. Kritiker sehen in der Absetzung einen Angriff auf die Meinungsfreiheit und ein Einknicken des Medienkonzerns vor Donald Trump. Disney gehe es um das Wohlwollen der Trump-Regierung. ABC, das Fernsehnetzwerk des Konzerns, hatte im Dezember nach einer Verleumdungsklage Donald Trumps bereits einer außergerichtlichen Einigung zugestimmt. Gezahlt wurden bis zu 16 Millionen Dollar. Nach der Absetzung der Show von Jimmy Kimmel hatte es Proteste vor den Disney-Studios gegeben. Zahlreiche Prominente aus der Film- und Fernsehbranche hatten die Absetzung kritisiert.
Ab morgen also wieder live in den USA die Jimmy Kimmel Late Night Show. Der New Yorker Filmemacher Woody Allen wird am 30. November 90 Jahre alt. Er hat über 50 Filme gedreht, Drehbücher geschrieben, 4 Oscars gewonnen. Auch Theaterstücke, Essays und Kurzgeschichten gibt's von ihm. Und jetzt, an diesem Dienstag, erscheint sein erster Roman. What's with Baum heißt er. Und unsere Filmredakteurin Susanne Burg hat ihn bereits gelesen. In einer langen Spielfilmform hat sich Woody Allen ja oft genug bewiesen. Beherrscht er auch die lange Form des Romans?
Ja, er kann schreiben, keine Frage. Und das ist so ein typischer Woody Allen, der Protagonist ist ein neurotischer New Yorker, der über die Kunst und die großen Fragen der Welt nachdenkt, beziehungsweise über den Zustand der Welt jammert. Und jetzt im Roman findet der Protagonist Asher Baum niemanden mehr, der sich dieses Gejammer anhören will. Deswegen führt er Selbstgespräche und redet sich damit schön, dass er so immerhin einen interessanten Gesprächspartner hat. Und das birgt eine ziemliche Komik in sich, auch eine Tragik. Und Allen weiß auch genau, wo und wie er Pointen setzt. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass man sich fragt, ist es wirklich Fiktion oder nur eine fiktionalisierte Version von Woody Allen?
Dann schauen wir uns das mal genauer an. Also worum geht's in den Selbstgesprächen? Was erzählt er in diesem Buch?
Naja, es geht um das Leben und das innere Erleben von diesem besagten Asher Baum, 51, Schriftsteller, leidet unter Angstzuständen und Sodbrennen, hat 2 Ehen hinter sich. Die eine ging zu Ende, nachdem er sich in die Zwillingsschwester seiner Ehefrau verliebt hatte. Die zweite ging zu Ende, als die Frau mit einem Rockschlagzeuger nach Neuseeland zog, um Schafe zu züchten. Und jetzt ist er mit der dritten Frau verheiratet. Auch das läuft nicht gut, unter anderem, weil Asher Baum nicht sehr erfolgreich ist als Schriftsteller. Kritiker sagen, seine Bücher und Stücke sind zu düster, zu sehr mit den großen Fragen beschäftigt. Das wurmt Asher Baum genauso wie den Umstand, dass sein Adoptivsohn ein ganz aufstrebender, erfolgreicher Autor ist. Und dann kommt noch MeToo dazu. Asher wird von seinem Verleger fallen gelassen, nachdem er einer Journalistin an die Brüste gefasst hat, so ihre Version. Oder vielleicht auch nur, nachdem er mit ihr gestürzt ist, so seine Version. Und wenn man jetzt Woody Allens eigene Geschichte mal so außen vor lassen würde, da wirkt schon diese ständige innere Rechtfertigung des Protagonisten über seine sexuellen Fantasien, vor allem gegenüber jungen Frauen, so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber vor dem Hintergrund von Woody Allens Biografie wirkt es irgendwie bizarr bis grotesk auf mich.
Ja, da gibt es einige Tiefpunkte und Fragezeichen. Seine Tochter Dylan Farrow hat ihn beschuldigt, sie 1992 sexuell missbraucht zu haben. Damals war sie 7 Jahre alt. Woody Allen hat die Vorwürfe immer bestritten und sie in seinen Memoiren als eine totale Erfindung von Anfang bis Ende bezeichnet. Zwei damalige Ermittlungen führten nicht zu einer Anklage. Das ist das eine. Das andere, Woody Allen hat seine Frau Mia Farrow verlassen und 1997 deren Adoptivtochter Soon-Yi Previn geheiratet. Sie war 27, er 62 Jahre alt. Das hört sich ja so an, als tauchten in dem Roman durchaus einige Motive seiner Biografie auf. Also wie kritisch oder auch selbstkritisch setzt er sich damit auseinander? Das wäre ja ein möglicher Weg.
Das wäre ein möglicher Weg, aber den wählt er nicht. Kein bisschen selbstkritisch. Also, dass er im Roman der Protagonist die Journalistin versucht hat zu küssen und anzufassen, das lächelt Baum als ja klein zu vernachlässigenden Fauxpas weg. In seiner Unterhaltung mit sich selbst weiß er noch nicht mal genau mehr, ob sie jetzt Chinesin oder Japanerin war und wie sie hieß. Und ihn beschäftigt eigentlich viel mehr, dass er nun gecancelt werden soll. Und diese Cancel Culture findet er fremd und merkwürdig. Das ist fast ein bisschen wie so ein Schelmroman angelegt, so ein moralisch ambivalenter Held, der der Gesellschaft quasi einen in Anführungszeichen kritischen Spiegel vorhält. Und damit aber nicht genug. Es gibt noch ziemlich unverhohlen weitere biografische Bezüge. Zum Beispiel lebt Asher mit seiner Ehefrau in Connecticut. Sie hat eine extrem enge Beziehung zu ihrem Sohn, eben diesem erfolgreichen Autor, den Asher unglaublich arrogant und oberflächlich findet. Und ich habe da sofort natürlich an Mia Farrow gedacht, also seine Ex-Frau, die in Connecticut wohnt, deren Sohn Ronan Farrow derzeit ein erfolgreicher Schriftsteller ist. Also die persönliche Vergangenheit scheint Woody Allen auch mit 89 immer noch sehr, sehr zu beschäftigen. Aber dieser Roman ist leider nicht zu einer adäquaten oder auch nur in ansatzweise interessanten kritischen Auseinandersetzung damit geworden.
Als Filmemacher hat er ja eine erfolgreiche Karriere hingelegt. Oscars gewonnen für Der Stadtneurotiker, für Annie Hall, Hannah und ihre Schwestern und Midnight in Paris. Haben sich denn die Diskussionen um sexuellen Missbrauch auf seine Karriere irgendwie niedergeschlagen?
Auf jeden Fall. Also in den USA haben sich ganz, ganz viele von Woody Allen distanziert, darunter auch Schauspielende, die mit ihm vorher gearbeitet hatten, wie Michael Caine, Drew Barrymore oder Kate Winslet. In Europa ist er nach wie vor sehr warm aufgenommen worden, hat mehrere Filme in Europa gedreht, vor rund 15 Jahren so grob, darunter Vicky, Christina Barcelona und Midnight in Paris. 2023 war er dann noch mit seinem romantischen Thriller Ein Glücksfall beim Festival in Venedig eingeladen, ist da wirklich gefeiert worden. Also hier in Europa hat er nach wie vor wirklich eine Fangemeinde.
Und wie hat er sich jenseits seiner Filme öffentlich geäußert? Also positioniert er sich im öffentlichen Diskurs?
Also es ist auffällig, dass er gerade in diesem Jahr mit seinen fast 90 Jahren vermehrt auftritt und zwar in ziemlich, finde ich, unverbesserlicher Art und Weise. Er hat sich gerade im Wall Street Journal zur Cancel Culture geäußert. Die findet er dumm. Sagt, er hätte den Leuten, die mal mit ihm gearbeitet und sich dann abgewandt haben, mehr Menschenverstand zugetraut. Dann hat er in einem Interview mit der Sunday Times bereitwillig zu einem Abendessen mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein 2010 Auskunft gegeben. Er habe persönlich Epstein damals nicht gekannt, sagt er, aber der sei unglaublich nett gewesen und er, Woody Allen, würde die Besuche, es gab mehrere, alles andere als bereuen, sie seien faszinierend gewesen und selbst mit dem heutigen Wissen wäre er vielleicht dahin gegangen, denn er sei Schriftsteller, sagt Woody Allen. Er lasse sich da nicht abschrecken. So, dann gibt es noch ein Gespräch beim Filmfest in Moskau vor einigen Wochen, bei dem Woody Allen zugeschaltet war und sich dann vom kremlnahen Filmschaffenden Bondarchuk interviewen lassen hat und das dann auch verteidigte mit den Worten, man müsse den künstlerischen Dialog aufrechterhalten. Also man sieht hier einen Mann, den das Alter aus meiner Sicht alles andere als, sorry, weise gemacht hat.
Filmredakteurin Susanne Burg über Woody Allen, der wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag seinen ersten Roman veröffentlicht. An diesem Dienstag erscheint er im Original unter dem Titel What's with Baum im Verlag Swift Press. Danke, Susanne.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Publizist Michel Friedmann ist offenbar auf Betreiben der Stadt Klütz von einer Lesung in Mecklenburg-Vorpommern wieder ausgeladen worden. Das berichtet die Zeitung Lübecker Nachrichten. Geplant war, dass er 2026 zum 120. Geburtstag von Hannah Arendt über Demokratie sprechen sollte. Eingeladen hatte ihn der Leiter des Literaturhauses Uwe Jonsson in Klütz, Oliver Hinz. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zufolge habe die Stadt Hinz aus Sorge vor rechten Protesten angewiesen, Friedmann wieder auszuladen. Dieser setzt sich als Intellektueller und Sohn von Holocaust-Überlebenden für die Demokratie ein und warnt immer wieder vor der AfD. Die rechtspopulistische Partei ist zwar nicht in der Klützer Stadtvertretung, allerdings erreichte sie bei der Bundestagswahl 40%. Der Bürgermeister gehört der unabhängigen Wählergemeinschaft an. Das französische Präsidialamt will den berühmten mittelalterlichen Wandteppich von Bayeux weiter nach Großbritannien ausleihen. Restauratoren hatten gewarnt, der Teppich habe fast 10.000 Löcher und drohe auseinanderzufallen. Die 70 Meter lange, im 11. Jahrhundert mit historischen Szenen bestickte Stoffbahn war vor einigen Tagen erstmals seit mehr als 4 Jahrzehnten im Museum der nordfranzösischen Stadt Bayeux abgehängt worden. Der Wandbehang wurde zunächst in ein Zwischenlager gebracht. Im Sommer 2026 soll er nach London reisen und dort ab September im British Museum zu sehen sein. Macron hatte die Leihgabe bei seinem Staatsbesuch im Juli in Großbritannien angekündigt, im Tausch mit bedeutenden britischen Kulturgütern, die dann in Frankreich gezeigt werden sollten. Die regionale Kulturbehörde hatte noch 2021 erklärt, dass der Wandteppich ohne Restaurierung nicht transportfähig sei. Die Restaurierung sollte ursprünglich 2025 beginnen, wurde aber auf unbestimmte Zeit verschoben. Ein anonymer Sammler gibt Griechenland zahlreiche Kulturschätze zurück. Insgesamt 86 Werke übergab der private Sammler aus dem Ausland dem Kulturministerium, anonym und ohne Gegenleistung. Die Sammlung umfasst seltene Stücke aus allen Epochen. Helme, neolithische Statuen, Figuren und Grabsteine, mykenische Keramik sowie bronzene Statuen aus geometrischer, archaischer und hellenistischer Zeit. Der Zeitpunkt und die Umstände, wie die Objekte ins Ausland gelangten, sind unklar. Nach der Dokumentation sollen die Schätze in Museen in ganz Griechenland gezeigt werden. In Berlin schiebt sich schon im Rohbau das neue Bürohochhaus am Alexanderplatz vor den Fernsehturm. Durch den Panoramakiller, wie die Berliner Zeitung schreibt, sei die besonders schöne Sichtachse vom Osten der Stadt auf das Wahrzeichen der Hauptstadt versperrt. Tatsächlich wird der Büroneubau nicht wie von den Architekten ursprünglich vorgesehen 134 Meter hoch, sondern 146 Meter. Derzeit ragt aus der Ostperspektive nur noch die Kugel mit der Antenne des Fernsehturms hinter dem Bürohausneubau hervor. Die optische Wirkung des 368 Meter hohen Turms ist damit hin.
Seit 1988 verfolgt der Fotograf Frank Gaudlitz die gesellschaftlichen Umbrüche in Russland mit der Kamera. Nach der Wiedervereinigung hat er auch den Abzug der russischen Armee aus Ostdeutschland dokumentiert. Und 2022, da wollte er sich auf die Spuren Alexander von Humboldts in Russland begeben. Doch dann kam der Angriff auf die Ukraine und Gaudlitz plante um. Er folgte stattdessen Menschen, die vor dem Krieg fliehen mussten, von der Ukraine nach Moldawien, aber auch russischen Flüchtlingen, die in Georgien und Armenien Schutz suchten. Das Museum Europäischer Kulturen in Berlin stellt die Bilder von Frank Gaudlitz jetzt aus und Carsten Probst hat den Fotografen dort getroffen. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frank Gaudlitz bezeichnet seine Arbeiten nicht als Kriegsfotografie, sondern als Menschenfotografie. Was sind das für Bilder, die er von der Flucht vor dem Krieg mitgebracht hat?
Es sind Porträts, zumindest in Farbe. Zunächst sieht man eigentlich auch nur die Gesichter, aber man sieht eben auch die Körperhaltungen der Leute. Die Bilder sind in Flüchtlingsunterkünften oder in deren Umgebung gemacht und sie sind ziemlich großformatig. Also wenn Sie erstmal durch die Ausstellung gehen, haben Sie eigentlich das Gefühl, ja, das könnten eigentlich Familienporträts, Einzelporträts sein. Man sieht, die Menschen blicken zwar ernst, aber erst auf den zweiten Blick merken sie, dass in diesen Gesichtern sich eine Verstörung abzeichnet. Man könnte denken, auch Trauer, eine Erstarrung jedenfalls. Oft wirkt es, als seien die Porträtierten gar nicht wirklich da. Und das ist interessant. Man kann fast sagen, Gaudlitz holt sie mit diesen Bildern in eine Gegenwart, in der sie eigentlich geistig gar nicht auftauchen, die sie vielleicht selbst gar nicht empfinden. Und da ist so eine Grenze, kann man sagen, in diesen Bildern, die es mir als Betrachtendem vielleicht unmöglich macht, wirklich so in diesen Kontakt mit den Abgebildeten zu kommen. Er hat die Flüchtlinge, und das ist auch noch bemerkenswert, von beiden Parteien des Krieges aufgenommen, also sowohl ukrainische Flüchtlinge als auch russische, und sie in dieser Serie zusammengefügt. Also quasi diese Arten von Nichtpräsenz sind beiden gemeinsam, auch wenn gerade für die ukrainischen Flüchtlinge natürlich dieses gemeinsame Abgebildetsein mit den russischen Pendants vielleicht nicht ganz unproblematisch ist.
Was hat ihn denn zu dieser Arbeit motiviert, diese Geschichten zu sammeln?
Ja, im Gespräch hat er dann berichtet, dass alles ganz anders natürlich geplant war. Dieser Überfall Russlands auf die Ukraine hat sein Projekt, das eigentlich für Russland geplant war, Sie hatten es schon erwähnt, durchkreuzt. Und daraufhin hat er dann einen ganz eigenen neuen Entschluss gefasst. Und dazu sagt er:
Mir geht es eigentlich immer um die Menschen. Es ist nicht wichtig, die Folgen dieser Aggression bildhaft werden zu lassen und diese Menschen auch zu Wort kommen zu lassen. Ich war völlig unsicher, ob mir das gelingt. Die eigene Hilflosigkeit war vielleicht sogar Impuls gewesen, nach Moldau zu fahren und zu gucken, finde ich eine adäquate Bildsprache? Haben die Menschen überhaupt das Vertrauen, den Mut, sich vor einer Kamera hinzustellen? Und wie stark sind die traumatisiert? Halte ich das selbst auch aus? Ich bin kein Kriegsfotograf.
Genau, also was wir hier sehen, war nicht geplant offenkundig. Das war eine Reise, die sich erst dann nach Moldawien, dann nach Georgien, Armenien anschloss und die eigentlich von Station zu Station immer weiter improvisiert wurde. Erst hat er in Moldawien begonnen, von da aus ergaben sich dann erst, wie er erzählte, Kontakte zu Flüchtlingslagern in den beiden anderen Ländern. Also das muss trotz aller Improvisiertheit und Entschlossenheit ein ungeheurer Kraftakt gewesen sein.
Aber wie ist er denn genau vorgegangen? Also er beschreibt ja auch seine eigene Angst.
Ja, also er war nicht allein, muss man zunächst sagen. Er wurde von dem Historiker Paulus Adelsgruber und der Journalistin Angelina Davidova begleitet. Solche Besuche in Flüchtlingsheim, auch wenn ich jetzt sagte, dass die sehr improvisiert waren auf dieser Reise, sind natürlich extrem aufwendig in der Vorbereitung. Sie müssen also akribisch schauen, dass es auch Personen gibt, die überhaupt bereit oder in der Lage sind, solche Treffen abzuhalten. Das sieht man den Bildern auch an. Man kann sagen, die wirken inszeniert. Also zum Beispiel gibt es da so ein Bild von einem Mann mit seinem Sohn, der steht so halb hinter einer Gardine eigentlich verborgen und die beiden halten so selbstgemachte Masken hoch. Oder man sieht auf einem anderen Bild eine alte Frau auf einem Feldweg, die eine Fotografie von ihrem Sohn oder von ihrem Ehemann hochhält. Die Kleider, die sind alle improvisiert, aber gleichzeitig merkt man, die Leute haben irgendwie eine Botschaft. Die wollen etwas aus ihrer Situation mitteilen und Frank Gautlitz geht mit seinen Bildern gerade auch darauf ein, nimmt sie ernst und so schildert er es auch.
Ich denke, dass die Gesichter und vielleicht auch die Haltungen und auch die fotografische Absicht, Störmomente in die Bilder einzubauen, durchaus etwas von der Situation vermitteln können. Man muss in den Bildern in gewisser Weise auch etwas ablesen können von dem Schicksal, ohne es natürlich genau zu wissen. Aber es muss was rüberkommen und vielleicht ist es auch dieser Mut.
Ja, also ich finde, was ihm wirklich gelingt, ist, eine sehr feine Grenzlinie einzuhalten auf all diesen Bildern zwischen Diskretion, man kann sagen, Empathie, Inszenierung und Enthüllung. Aber das Leiden wird eben nicht ausgestellt. Das ist eher so erahnbar im Hintergrund. Die Ursache des Leidens kann man sich eigentlich nur hinzudenken. Aber das steigert auch die Intensität des Eindrucks ungemein.
Porträtfotografien sind also ein bedeutender Bestandteil seines Werks. Da hat er offenkundig einen ganz eigenen, speziellen Stil gefunden. Gibt es Vorbilder, an denen er sich orientiert?
Ja, ein erster Hinweis ist sicherlich, er hat studiert, noch zu DDR-Zeiten, teilweise bei Arno Fischer an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Der war ja auch schon so ein sehr großer Porträt- und Dokumentationsfotograf. Wenn man sich seine Bilderserien, also Gautlitz Bilderserien anschaut, die er später in Südamerika, in Russland, in Südosteuropa gemacht hat, dann kristallisiert sich schon so eine eigene Handschrift heraus. Die erkennt man dann jetzt auch in diesen Flüchtlingsporträts wieder. Bei ihm wird oft so dieser große litauische Fotograf Antanas Sutkus als Referenz genannt wegen dieser Porträts. Aber man denkt natürlich auch so ein bisschen an die Tradition Walker Evans, August Sander. Gauditz, finde ich, hat doch schon diesen ganz eigenen Stil in einer betont behutsamen Annäherung an das Gegenüber, diese Einfühlung, was ich erwähnte, die Gestalt des anderen im Bild, sich mitteilen zu lassen, keine Denunziation, eher so eine Distanz aus Respekt, nicht aus kalter Beobachtung. Er sagt selber, ich bin ja kein Außenstehender, was kann ich mir eigentlich anmaßen, über die Geschichte des anderen wirklich was zu erzählen, was die erlebt haben, und trotzdem vermittelt sich gerade dadurch von diesem Erlebten etwas in diesen Bildern. Das ist schon eine große Kunst.
Also eine große Empfehlung von Carsten Probst, die Ausstellung Flucht, Fotografien aus Moldau, Armenien und Georgien von Frank Gauditz zu sehen im Museum Europäischer Kulturen in Berlin bis zum 1. März nächsten Jahres. Vielen Dank.
Gerne.
Sie hören Fazit. Und jetzt reden wir über Jimmy Lai. Seit fast 5 Jahren sitzt der britisch-chinesische Verleger und Demokratieaktivist in Hongkong im Gefängnis. Er ist inzwischen 77 Jahre alt und muss damit rechnen, den Rest seines Lebens inhaftiert zu bleiben. Derweil verschlechtert sich sein Gesundheitszustand zunehmend. Eva Lambi-Schmidt berichtet.
Vor dem Hongkonger Gerichtsgebäude West Kowloon stehen bewaffnete Polizisten, während ein Gefangenentransporter den Demokratieaktivisten Jimmy Lai kurz vor der Verhandlung zum Gericht einfährt. Es ist der 156. Prozesstag Ende August, der Tag der Schlussplädoyers in einem langen Verfahren gegen Jimmy Lai, den Gründer der inzwischen eingestellten prodemokratischen Zeitung Apple Daily. William Wong, einer seiner damals treuen Leser, ist gekommen, um beizustehen. Ich möchte diesen Fall weiterhin verfolgen, weil ich ihn nicht vergessen möchte und Herrn Lai ermutigen möchte, durchzuhalten. Ich habe gehört, dass sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert. Jimmy Lai wird unter einem neuen Gesetz von 2020 zur nationalen Sicherheit in Hongkong vorgeworfen, sich mit ausländischen Kräften zusammengetan und aufrührerische Artikel in seiner inzwischen eingestellten Zeitung Apple Daily veröffentlicht zu haben. Der 77-Jährige sitzt bereits seit 5 Jahren in Einzelhaft. Er ist an Diabetes erkrankt und hat laut seiner Familie an Gewicht verloren. Menschenrechtsorganisationen und auch sein Sohn Sebastian Lai schlagen Alarm. Man sieht, dass er geistig und seelisch noch sehr stark ist, aber körperlich ist es wirklich erschütternd, sagte Sebastian Lai am 12. September dem amerikanischen Sender PBS. Ihm geht es leider nicht gut. Die Situation ist schrecklich. Das ist ein Mann, der 77 Jahre alt ist, bald 78. Vor kurzem konnte er nicht vor Gericht erscheinen, weil er Herzrasen hatte und sie ihn an einen Herzmonitor anschließen mussten. Wir sind sehr besorgt, dass ihm etwas zustößt und es einfach nicht schnell genug geht und er dann stirbt. Wahrscheinlich werde sein Vater im Gefängnis sterben, so Sebastian Lai, wenn nicht die Regierung in Großbritannien einschreite. Er setzt sich in London für seinen Vater ein. Jimmy Lai ist zwar in Festlandchina geboren, hatte jedoch in der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong Karriere gemacht und hat die britische Staatsbürgerschaft erhalten. Auch wenn die chinesische Staats- und Parteiführung diese nicht anerkennt, hoffen sein Sohn Sebastian Lai und Menschenrechtsorganisationen, dass Großbritannien sich für seine Freilassung einsetzen kann. Die Organisation Reporter ohne Grenzen, die sich weltweit für Meinungs- und Pressefreiheit engagiert, hat im August gemeinsam mit 71 anderen Organisationen einen Brief an den britischen Premierminister Keir Starmer geschrieben und ihn darin aufgefordert, sich mit Jimmy Lais Sohn zu treffen und sich dafür einzusetzen, dass Jimmy Lai aus medizinischen Gründen aus der Haft entlassen wird. Alexandra Bielakowska von Reporter ohne Grenzen zeigt sich besorgt über die Bedingungen in Gefängnissen in Hongkong. Wir wissen, dass Gefangene regelmäßig misshandelt werden, sowohl körperlich als auch psychisch. Wir wissen, dass ihre Gesundheit vernachlässigt wird. Wir wissen, dass es nicht genügend Infrastruktur gibt oder dass ihnen die medizinische Versorgung verweigert wird. Die Gefängniswärter verweigern ihnen die medizinische Versorgung oder verzögern sie. Ich denke, das war auch bei Jimmy Lai der Fall, denn als er Symptome bei sich entdeckte, dauerte es sehr lange, bis man ihm eine unabhängige medizinische Untersuchung zugestand. Der Fall Jimmy Lai sorgt international für Aufsehen. Viele Länder sehen ihn als politisch motiviert. Sein Ausgang wird laut Beobachtern zeigen, wie es um die Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit in Hongkong steht, nachdem der Einfluss der autokratischen kommunistischen Pekinger Zentralregierung in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Im Jahr 2020 hat die kommunistische Zentralregierung für Hongkong ein sogenanntes nationales Sicherheitsgesetz eingesetzt. Seitdem sind in Hongkong mehr als 300 Menschen unter diesem Gesetz festgenommen worden, darunter Demokratieaktivisten, Oppositionelle und Journalisten. Mehrere pro-demokratische Zeitungen, Nichtregierungsorganisationen und Parteien haben sich unter dem Druck der Behörden aufgelöst.
Angst um den in Hongkong inhaftierten Jimmy Lai. Der gesundheitliche Zustand des britischen Verlegers ist kritisch, berichtet Eva Lambi-Schmidt. Und jetzt fädelt Hans von Trotha einen schönen roten Faden durch die gedruckten Feuilletons vom Dienstag, dem 23. September. Die Kulturpresseschau.
Korrekt ist auch nicht mehr, was es mal war. Korrekt, was heißt das? Fragt sogar ausdrücklich Josephine Beverung in der FAZ. Ihr geht es dabei ums Deutsch. Es gibt Menschen, erinnert sie uns, die andere darauf hinweisen, dass der Dativ dem Genitiv sein Tod sei oder dass es keinen Sinn ergebe zu sagen, dass etwas keinen Sinn macht. Die gleichen Menschen behaupten gern, Hannover sei das Zentrum des Hochdeutschen und vermutlich erfreuen sie sich an der richtigen Verwendung des Konjunktiv 1. Dass korrektes Deutsch nicht Hochdeutsch ist, das nur so heißt, weil es in den Ländern gesprochen wird, die geografisch höher liegen, sondern Standarddeutsch, und dass das wiederum nichts mit Hannover zu tun hat, sondern mit Standards, das hatten wir an dieser Stelle schon öfters. Aber die seit mindestens 400 Jahren fortwährenden Bestrebungen, eine deutsche Hochsprache zu beschreiben, zu kodifizieren und zu erhalten, sollten immer einen Blick wert gewesen sein, solange wir uns den Luxus leisten, zwei Konjunktive zu bedienen. Und jetzt ist der vierte Bericht zur Lage der deutschen Sprache erschienen, herausgegeben von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und der Union der Akademien der deutschen Wissenschaften. Also so etwas wie der Bericht zur Lage der sprechenden Nation. Und nicht nur das. Deutsch ist die am zweithäufigsten gesprochene Sprache in Europa nach Russisch. Wer das als gefühlt bedrohliche Information empfindet, muss dann auch noch mit der Nachricht leben, dass auch das, was einmal Hochdeutsch hieß und fälschlicherweise in Hannover lokalisiert wurde und eigentlich Standardsprache heißt, vorsichtig ausgedrückt einer Vielfalt unterliegt. Im Wissenschaftsjargon lautet die passende Diagnose: Deutsch ist eine plurizentrische Sprache. Will sagen, heißt es in der FAZ, Deutschland ist auch in sprachlicher Hinsicht nicht der Nabel der Welt. Was kein Grund sein sollte, sich nicht für korrektes Deutsch zu interessieren. Wobei das Attribut korrekt ja schon lange weniger mit Deutsch als Paar auftritt, als mit politisch. Und dann wird es zum Schimpfwort. Apropos politisch, wie steht es um das Verhältnis von Kultur und Politik? Alles korrekt? Schauen wir mal, sagt sinngemäß Andreas Kilp. Wolfram Weimer ist so abhängig vom Kanzler wie kein Kulturstaatsminister vor ihm. Das habe Folgen für die Glaubwürdigkeit seiner Kulturpolitik, bemerkt Kilp in der FAZ. Weimer streite für die Meinungsfreiheit und die, Zitat Weimer, bürgerliche Mitte und gegen Wokeness, Cancel Culture und linken wie rechten Antisemitismus. Fehlt nur die Political Correctness. Weimer wirkt dabei allerdings, so Andreas Kilp, wie ein Sportkommentator, der noch nicht gemerkt hat, dass er jetzt selbst auf dem Spielfeld steht. Ein anderer der CDU zuzuordnender Politiker durfte derweil zu Karin Mioska. War das korrekt? Doch, doch, meint Moritz Baumstiege in der Süddeutschen, nicht etwa als Antwort auf diese Frage, sondern allgemein als Einstieg. Die Idee, von allen verfügbaren Politikern der Republik ausgerechnet Jens Spahn zu einer Sendung einzuladen, die zur gleichen Uhrzeit wie die Trauerfeier für den ermordeten Rechtsaktivisten Charlie Kirk in Arizona ausgestrahlt wird, habe ihren Reiz gehabt. Erklärung: Spahn war neben fragwürdigem Agieren in Maskendeals auch durch eine gewisse Nähe zu Teilen der MAGA-Bewegung aufgefallen. Mit dem US-Botschafter aus Trumps erster Amtszeit verband ihn sogar eine in vielen Selfies dokumentierte enge Beziehung. Mit jenem Richard Grenell, der jüngst den ZDF-Korrespondenten in Washington einen Linksradikalen nannte. Dabei findet der süddeutsche Autor, wenn einer die bitteren Folgen von Spaltung und Kulturkämpfen aus nächster Nähe erlebt haben müsste, dann doch sparen. Gerade mal 3 bis 4 Empörungszyklen sei es her, dass der selbst im Zentrum solch einer Polarisierung stand. Vielleicht erinnern sich manche noch an den Namen Frauke Brosius-Gersdorf. Als radikal möchte Spahn dann übrigens die Ansichten des Charlie Kirk nicht bezeichnen. Sie seien halt vor allem sehr klar gewesen. Er trete dafür ein, die Debattenräume weit zu halten. Zitat Jens Spahn: Man kann einen schönen Abend haben, auch wenn man eine andere Meinung hat. Korrekt.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.